Servus, ich grüße euch, Abdel Karim hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast. Wie soll ich anfangen, dass ihr mich versteht, dass ich so stolz bin heute auf mich? Warum bin ich stolz? Ganz einfach, ich habe gestern nachts aufgeräumt. Die ganze Wohnung, sie glänzt, sie leuchtet. I'm so happy. Und auch heute nicht alleine am Start. Lutz Birkner ist auch da. Hallo Lutz, ich hoffe, du hast aufgeräumt auch.
Hallo Abdel, wie schön sieht deine Wohnung aus. Also diese 3 Zentimeter Ausschnitt, die ich jetzt gerade sehe, es blitzt und blinkt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und der Rest ist eigentlich...
Wie war die Frage?
Ob du auch aufgeräumt hast?
Ja, guck dich um. Nein. Doch, ich habe aufgeräumt, den Keller. Ich habe es ganz alleine gemacht. Vielen Dank nochmal, dass du nicht mitgeholfen hast.
Ja, die Bank hat es abgelaufen.
Aber ich habe den Umzug habe ich hingekriegt, ganz alleine und brauche dich nicht
dafür. Du bist wirklich umgezogen schon? Ah, nee, Kellerumzug.
Nur den Kellerumzug.
Ach du Scheiße. Ist ja wahrscheinlich das Schlimmste gewesen.
Nee, Schlimmste war der gestrige Tag, aber ich habe einen kleinen Lifehack für mich entdeckt.
Hau raus.
Wenn du einfach komplett überfordert bist mit Corona, es nicht mehr erträgst, dieses Thema von morgens bis abends, vom Frühstücksfernsehen bis hin zu Late-Night-Talkshows, da muss man irgendwie gucken, dass man mal was anderes in sein Leben ranlässt.
Jetzt kommt's.
Ich habe gestern gedacht, so, okay, Friseure haben zu, du kannst nirgendwo hingehen, was hat denn noch auf? Zahnarzt.
So, oh, sehr
ich habe gestern einfach mir mal einen Backenzahn ziehen lassen und glaub mal, ich habe den ganzen Tag nicht einen Gedanken an Corona verschwendet.
Sehr schön, geht's dir jetzt besser?
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen ich das durchziehen kann, aber solange ich hier sprechen kann, mache ich das jetzt.
Das freut mich. Wie lange warst du da ungefähr? Wie lange hat das gedauert?
Och, das ist ja nie ein würdevoller Akt, so einen Zahn zu ziehen. Ne? Also das war eine Sache von einer halben Stunde. Also 20 Minuten, bis die Betäubung wirkt und dann hat die liebe Zahnärztin den Zahn erstmal gespalten und dann einfach nur noch der Kröse rausgeholt. Die nähen auch nicht mehr zu. Aber mir geht's blendend.
Ja, perfekt. Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Du siehst so lebensbejahend aus.
Ja.
Du bist heute ohne Wollmütze ich dafür, weil ich habe gestern vergessen, die Wohnung zu heizen. Nachts vor lauter Aufräumwahn. Dieses Zimmer ist quasi sehr, sehr kalt. Ich bin ein Eiszapfen, der sprechen kann.
Ja, Abdel hat eine aufgerollte Wollmütze quasi auf dem Kopf. Sieht gut aus. Bisschen Danke. Wie Tony L., falls das noch jemandem was sagt. Die ganz alte Hip-Hop-Zeit. Du hast echt was von Tony L. Bitte jetzt googeln und die Leute werden sagen, ja,
da ja, ist
alles,
ja
was ich weiß, ich habe einen grünen Ausweis. Tony L.
Sehr gut. Ich will aber auch meine Corona-Frisur verstecken.
Bitte?
Mit der Wollmütze verstecke ich auch meine Corona-Frisur, die immer gleich bleibt. Aber ich habe gehört, das ist jetzt trendy, dass man draußen sagt, guck mal hier, meine Haare wegen Corona sind die jetzt ganz lang und verwahrlost.
Mhm. Und ja, ich bin jetzt gerade aktuell auf der Stufe Nawalny, aber arbeite ganz hart auf Assange hin. So.
Ja, man merkt, es beginnt so eine gewisse, die Haare machen sich selbstständig bei dir.
Ja.
Du wirkst wie ein Zivilpolizist, den man vergessen hat.
Also ich habe ja normal diesen klassischen Ossi nach vorne Schnitt, ne? Einfach nach vorne kämmen, fertig aus. Jetzt mittlerweile sind sie so lang, dass ich die scheiteln muss. Das Hauptproblem ist tatsächlich das Haupthaar. Und ich habe jetzt nochmal überlegt, wie ich dem irgendwie Herr werden kann. Vielleicht wäre so eine Poldi-Frisur. Kennst du die neue Frisur von Poldi, die Löckchen?
Ja, die ganz freche. Die, ich bin jetzt Rapper nebenbei.
Genau, genau. Sowas könnte ich mir vorstellen. Das kann man ja auch zu Hause selber machen mit kleinen Lockenwicklern.
Warum nicht? Ich finde, die Frisur sah bei Goretzka ganz gut aus, wenn wir schon jetzt einen Frisur-Talk machen. Bei Poldi, weiß ich nicht.
Schön mit dir einen Frisur-Talk machen.
Warum nicht? Ich kann auch extra dafür meine Perücken auspacken.
Das ist übrigens auch so ein Fetisch, da müssen wir auch mal drüber reden. Also ich habe ja jetzt so im Zuge dieses Podcasts nochmal deine gesamte mediale Präsenz mir nochmal angeschaut.
Das ist verrückt.
Und es sind auffällig viele Fotos mit Perücken dabei. Also am liebsten irgendwas in blond und gescheitelt und boah, Tendenz Wham vielleicht oder der Picknicker. Früher, wenn man sich erinnert, das Video mit Michi Beck.
Vom ah, natürlich, ja klar. Ja, Bruder, was für eine Frage. Ah,
Bruder!
Ja.
Ja.
Nein, ich mag Perücken, ich laufe damit nicht draußen rum.
Ja.
Aber wenn die irgendwo liegt und keinem gehört, dann schlage ich zu.
Dann ist das Ding ganz schnell auf dem Kopf, der Fifi.
Aber sowas von. Ich habe mittlerweile auch eine schwarze Perücke.
Okay.
Für den Ausgleich.
Ja.
Aber ich habe mir vorgenommen, für 2021 weniger zur Perücke zu greifen. Nur wenn es gewünscht ist, ausdrücklich.
Da muss ich mal kurz das Publikum fragen. Ist es gewünscht? Oh mein Gott, Abdel.
Apropos Publikum, wir haben wieder einen Brief bekommen, Herr Birkner. Ja. So, hier ist das Schreiben. Toll. Von Andi. Bist du bereit?
Der Andi wieder, ja.
Aber ich kann dich beruhigen.
Dein persönlicher Lieblingsfan, ja.
Ja, es wird diesmal nicht ganz so schlimm. Ich fange an. Hallo Slatko, hallo Jürgen. Diese Woche habe ich keine Zeit für euch, muss mich um die letzte Instanz kümmern. Nächste Woche seid ihr wieder dran. Hochverachtungsvoll, der Andi.
Oh! Ah. Hast du es gesehen?
Ich dachte, wir wären die Einzigen, die sich damit beschäftigt haben. Ja, ich habe es im Nachhinein gesehen.
Ja.
Also ganz kurz dazu von mir. Ich habe darüber gelesen. Mhm. Und mein erster Gedanke war, nein, dieser Artikel ist maßlos übertrieben. Das war nicht so. Ja. Ich schaue mir das an.
Und dann genau, bei mir auch das Ding. Ich war auf Twitter, hab's gesehen, gedacht, ja Leute, was ist denn jetzt? Oh, da kann doch jetzt, komm, guck's dir selber an. So, und weißt du, wie war deine Reaktion? Ich persönlich war noch nie so tief in meinem Sessel drin, als ich das gesehen habe. So, hab dieses in die Hand beißen. Guck mal hier, die Abdrücke sind immer noch da. Da.
Ach du Scheiße. Nee, ich habe nach der Sendung die Türen abgeschlossen.
Weil?
Ich wusste ganz genau, es wird eng für die Minderheiten.
Ja. Ja, es war irgendwie nicht so die letzte Instanz, eher so die letzte Ignoranz oder Talk im Elfenbeinturm.
Ja, die letzte Ignoranz trifft es. Das ist wirklich, also man könnte über die Sendung, glaube ich, ich übertreibe jetzt nicht, oder vielleicht übertreibe ich schon, eine Doktorarbeit schreiben.
Ja.
Weil ich glaube, alle Beteiligten oder zumindest, was alle Beteiligten, kann ich für alle reden, aber ich zumindest bin mir sicher, dass die Leute, die da saßen, natürlich keine Rassisten sind. Aber die haben sich da, also wie schon gesagt, der Artikel war harmloser als die Sendung. Und am Anfang fand ich den Artikel so hart, dass ich dachte, die übertreiben wieder maßlos.
Aber es war dann mal gucken noch viel schlimmer.
Also wie gesagt, ich bin immer noch sehr überrascht über die Sendung, über den Verlauf vor allem. Weil man kann es ja auf den Punkt bringen, da saßen 5 weiße Menschen. Einer war der Moderator, hat er zwischendurch vergessen. Und die anderen 4 saßen da ganz relaxed. Und haben sich gedacht, wir unterhalten uns jetzt mal über Rassismus, weil wir kennen das ja von Hörensagen.
Ich sag mal,
genau
so,
unser Thema.
Das Line-up, damit hätte Rudi Carrell einfach mal 5 exzellente Staffeln 7 Tage, 7 Köpfe machen können. So, aber also, du kannst mit diesem Line-up doch keinen Talk über so ein Thema führen. Mal abgesehen davon, dass sich komplett ausschließt. Einfach mal 5 Weiße über Rassismus sprechen zu lassen, bringt da auch keiner wirklich das dem Background mit, um sich da überhaupt politisch mal zu äußern. Das wäre jeder für sich selbst eine Ergänzung in einem Talk gewesen. Aber ich meine, wir gehen gleich mal ins Detail, aber mal von ganz oben auf die Sendung einfach mal drauf geblickt, ist das ja noch tiefer, noch niedriger vom Niveau als jede Bild-Talk-Sendung. So, und das will was heißen. Eine Sendung, die im WDR läuft und dann wirklich mit dem Konzept um die Ecke kommt, ist halt extremst primitiv.
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich fand auch die Erklärung, also ich kannte die Sendung gar nicht und dann habe ich die Erklärung gelesen und die macht es irgendwie noch schlimmer. In unserer Sendung wollen wir unterhaltsam über Themen reden.
Ja.
Und das war dann so unterhaltsam von oben herab über Rassismus reden und stellt euch mal nicht so an. Mhm. Das war leider überhaupt nicht unterhaltsam.
Nein, und ich glaube auch wirklich mittlerweile nicht mehr an dieses Konzept. Wir stellen jetzt mal 5 Leute in eine Kneipe und hetzen die aufeinander auf. Da gab es schon bei Tele5, hat sogar einen Grimme-Preis gebracht und ich weiß bis heute nicht warum. So. Und das Gleiche ist jetzt halt auch hier passiert. Es hat irgendwie man ist selber noch so ergriffen und platt. Also die Sendung wurde ja im November aufgezeichnet. So. Und jetzt wieder ausgestrahlt. Ich habe mich dann mal hingesetzt und überlegt, was war das für eine Zeit im November? Gab es da noch gar nicht diese Rassismusdebatte? So, ich möchte jetzt mal die Ironie aufnehmen. Es ist mir unbegreiflich, dass man da sitzt mit dem Wissen, was zum Beispiel auf Twitter abgeht, was die ganzen Monate davor besprochen wurde. So, ist tatsächlich schlecht geworden.
Also ich habe mir echt gedacht, als Parodie auf aktuelle Talkshows wäre das eine absolute Meisterleistung.
Ja.
Aber war es nicht. Genau das war der Haken. Es war keine Parodie. Und wie du schon sagtest, nach dem Jahr 2020, was da alles los war, Black Lives Matter, die Debatten in Deutschland über Talkshows, dass sie nicht divers genug sind und dass man Leute einlädt in Sendungen, die gar nicht betroffen sind und so weiter und so fort. Und dann haut der WDR so eine Sendung raus, das war wirklich schon
schwerst selbstbesoffen.
Auch ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte das wirklich dem WDR nicht zugetraut, so eine Sendung rauszuhauen, weil die geben sich ja, zumindest von meinem Eindruck her, in der Regel Mühe, sehr ausgewogen zu sein und überhaupt nicht reißerisch zu sein. Und dann hauen die so eine Sendung raus und ich frage mich bis heute.
Naja, sie hauen ja auch hart, aber fair raus und lustigerweise ist es derselbe Produzent. Also nochmal, das ist Bildniveau. Yeah. Ganz simpel. Yeah. Genauso wie Hart aber Fair sich genau in die Richtung entwickelt hat. Du hast keinen Mehrwert mehr, wenn sich die Leute da wie die letzten Nachmittagsassis einfach nur die Argumente um die Ohren brüllen. Und am Ende des Tages gehst du als Zuschauer aus der Sendung raus und sagst, ich habe eine beschissene Laune, aber ich habe nichts gelernt. So. Hingegen, der Mehrwert, den ich jetzt aus der Sendung habe, ist dann doch wiederum recht interessant, weil du hast diesen Klassiker, also es geht dann mal in dieser Sendung mit den ganzen Aussagen, die dort getroffen wurden, greift es für mich als Weißen genau bei dem, setzt es bei dem Punkt an, da ich sage, okay, Zivilcourage, den Mund aufmachen. So, also die Sendung an sich, irgendwo sind da so viele Ansatzfehler, finde ich. So, du kannst eine Sendung machen von mir aus, wo du sagst, Talk an der Theke, authentisch, es wird erzählt. Aber man kann nicht ausblenden, dass die Leute, über die man dort spricht, Thema Zigeunerschnitzel, und da geht es auch nicht wirklich dann darum, ob es das Schnitzel ist, sondern um den Ausdruck Zigeuner. So, auch wenn da niemand anwesend ist im Studio, musst du natürlich, wenn du sendest, davon ausgehen, dass Leute vom Fernseher sitzen, die gekränkt werden. Es geht nicht darum, dass Gottschalk sagt, ja gut, dann lass den Opa doch in die Bäckerei gehen und einen Negerkuss bestellen, wenn der doch vom Herzen gut ist, ist es doch überhaupt nicht so schlimm. Nein, aber es geht um den Adressaten. Es geht darum, dass derjenige, der es hört, dem Betroffener, dass der gekränkt ist, weil gerade der Gute diese Bezeichnung benutzt. Das ist die viel größere Kränkung. So. Und ich würde gleich zum Thema Kränkung auch nochmal kommen, aber es hat sich so viel offengelegt dabei. Eitelkeit, Arroganz, nichts verstanden, Harmoniesucht.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, man kann es unfassbar lange ausführen. Ja, ein Vollversagen von Steffen Halaschka, ein Vollversagen. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite nicht, inwiefern diese Sendung geschnitten wurde. So, also wir reden wirklich nur über das Produkt, was da ausgestrahlt wurde. Vielleicht sitzen auch diejenigen, die in der Runde dort saßen, jetzt zu Hause und sind stinksauer, weil da der entscheidende Satz von ihnen vielleicht rausgenommen wurde aus Zeitgründen. Das wissen wir ja alles nicht. So, man kann ja nur.
Ja, aber ich vermute ganz stark, dass da keine Sätze fehlen, die das den Rest irgendwie besser darstellen. Da waren ja wirklich so viele Eigentore und ich kann das nur mit Gruppendynamik erklären und irgendwann hat man sich in Rage geredet und dachte wirklich, ich bin gerade in meiner Stammkneipe.
Aber und das kann doch solchen Profis nicht passieren, Abdel, jetzt mal ganz im Ernst. Ich würde jetzt mal die Hohlfritte Milski rausnehmen, da kann ich gleich gerne auch mal was zu sagen, wie man überhaupt so einen Typen ins Fernsehen noch lassen kann.
Also auf jeden Fall darf es nicht passieren, aber es ist passiert. Ich finde, den größten Fehler hat der WDR gemacht, ehrlich gesagt. Weil der muss beim Planen der Sendung nach dem Jahr 2020, was da alles los war, sofort eigentlich merken, komisch, also, wir reden über Rassismus, keiner von den hier Sitzenden ist betroffen, das passt nicht. Das ist keine gute Komponente für eine Unterhaltungssendung, das lassen wir mal ganz schnell. Vor allem, als die dann später angefangen haben, über Polizei zu reden, ne? Und dann dachte ich mir, gut, jetzt sitzen da 5 Leute, die sehr wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben ungerechtfertigt von der Polizei kontrolliert wurden und reden dann darüber, wie schlimm die Polizei ist oder nicht ist. Wo ich mir dachte, nee, da habt ihr leider eine große Chance vertan. Die Show hätte echt eine riesen Chance geboten, wenn da wenigstens eine Person gewesen wäre, die betroffen ist. Dann hätte man wirklich zeigen können, hört mal zu, auch als Nicht-Rassist kann man rassistische Denkweisen in sich tragen. Und jetzt haben wir hier einen Betroffenen sitzen, der uns erklärt, warum das nett gemeinte trotzdem rassistisch ist. Und dann redet man darüber und nähert sich an, anstatt einfach alles unwidersprochen rauszuhauen.
Ja.
Das war leider schon sehr ärgerlich.
Ja. Ich finde, es war so dieses absolute Paradebeispiel dafür, was jedem auch im Alltag passiert, was worum es wirklich auch einfach aus unserer Perspektive immer geht. Du bist irgendwo im familiären Kreis, es ist eine total harmonische Runde, es sind alle zufrieden. Vielleicht willst du auch von irgendjemandem an dem Tisch noch später irgendwas, dass du sagst, ich muss den mal anhauen, ob er mir irgendwo hilft, bla bla bla, was auch immer. Und dann fängt einer auf einmal an, quasi den Rassismus dort rauszuhauen. Wie reagierst du? Zerstörst du die gute Stimmung? Kommentiert man es mit dem Augenverdrehen, wie auch immer? Ne? Ja, ja. Oder sprichst du es an? Und das war halt dieses Komplettversagen. Also bei einem Gottschalk kann ich ja verstehen, dass man sagt, okay, der steht außer Zweifel von Rassismus, würde ich bis heute sagen. Die Gags, die er gebracht hat, waren aus der Zeit. Und ich will jetzt nicht Partei für Thomas Gottschalk ergreifen, werde aber später ausführen, warum ich das sage. Der kommt immer noch aus einer Zeit, da gab es Grenzen in Deutschland. Das vergessen mittlerweile alle, die sich darüber unterhalten. Grenzen machen was mit dir. Wenn du aus, ich glaube, der ist Baujahr 50 oder sowas, irgendwas aus den 50ern. Wenn du damals zum Bund musstest, warst du sofort, wer waren denn deine Vorgesetzten beim Bund? Das waren noch die Leute aus dem Dritten Reich, kein Zweifel. Ich weiß es von meinem Vater. So. Ja. Da waren noch die Alteingesessenen. Das war die Denke, gegen die man sich aufgelehnt hat, wo man aber immer noch eine gewisse Schnittmenge hatte. So. Und wenn du innerhalb von Grenzen lebst, Urlaube waren immer damit verbunden, dass man mindestens 2 Stunden irgendwo an der Grenze war, weil die geguckt haben, bist du gut genug, um in unser Land zu kommen. Genauso umgekehrt. Wer von außen kommt, ist der Böse. Also diese Differenzierung ist so implantiert, immer noch. Ne? Und wenn Gottschalk erzählt, dass er sich schwarz anmalt und als Jimi Hendrix in tiefer Verehrung auf eine Bankerparty geht, dann ist das natürlich aus der Denke eines Althippies, der natürlich darin eine Hommage sieht. Nur zu sagen, ich weiß jetzt, wie sich ein Schwarzer fühlt, zeigt natürlich, dass er überhaupt nichts begriffen hat. Wobei das auch eher so ein lapidarer Spruch war vermutlich, der jetzt, glaube ich, den er auch massiv bereut.
Ja, der Spruch war wirklich sehr tragisch. Mein erster Gedanke war, jawohl, wir müssten Black Lives Matter in Gottschalk umbenennen. Er fühlt es endlich, er hat es endlich nachvollzogen. Aber man muss auch Gottschalk zugutehalten, ich bin ja auch Gottschalk-Fan, trotz dieses Eigentores. Der improvisiert sehr viel, ist sehr schlagfertig und jeder weiß, dass wenn man improvisiert schlagfertig ist, rutschen ab und zu Sachen raus, die man leider sehr bereut und dann aber sehr schnell klarstellen sollte.
Ja, oder man sagt einfach nach der Aufzeichnung, Entschuldigung, den Einsatz könnt ihr die Mitte rausnehmen. Wäre mir sehr, sehr wichtig. Da habe ich richtig scheiße gelabert. Da war ich leider ein Vollidiot. Da habe ich mich leider wirklich wie ein Vollassi benommen. Da saß ich leider wirklich wie ein Mehrfachmillionär, der überhaupt nichts mehr vom Leben mitkriegt.
Ja, das stimmt, aber natürlich.
Und vor allem der in Amerika, diese Party war nicht in Deutschland, in Amerika, die auf eine Party geht und sich schwarz anmalt, da spürst du auch nichts und weißt einfach, dass du in einer total neureichen Blase lebst und das seit Jahrzehnten.
Ja, das sehe ich auch so, dass er das hätte sagen können. Aber diese Frage müsste man dann im Größeren dem WDR vor allem stellen, warum er nicht direkt nach der Sendung merkt, nee, das geht gar nicht. Die ganze Sendung wimmelt nur so vor Zitaten. Das ganze Konzept ist leider einfach für die Mülltonne. Das merken wir und strahlen das Ding einfach nicht aus.
Ich habe mal in den 2000ern, da war 2004 oder 2005, habe ich mal für eine Sendung gearbeitet, die sich nannte Freispruch. Das war die Besetzung Obtenhövel, Pocher, Kim Fischer, Michael Kessler und Ingolf Lück als Moderator. Letztendlich dasselbe Konzept, aber da ging es darum, sind Vuvuzelas gut oder blöd? So, und zu mehr reicht das doch auch in so einer Runde nicht. Und das sind halt alles schon hochintelligente Menschen, aber halt keine Fachkräfte. So, keine Fachleute zu dem Bereich. Und das finde ich auch sehr, sehr problematisch, die Entwicklung, dass immer mehr Relevanz eingefordert wird in Unterhaltungssendungen, die gar nicht geleistet werden kann. Die gar nicht geleistet werden kann und sollte. Ich bin großer Fan davon, Relevanz in Sendung zu nehmen, aber dann doch bitte einfach 70% der Sendung die Leute gut unterhalten und in 30% Relevanz. So, weil in den 70% der Sendung bekommst du die Leute in eine gute Stimmung, die bauen Vertrauen auf, die sagen, okay, der hat mich jetzt schon allein dadurch, dass er oder sie mich zum Lachen gebracht hat, habe ich da schon eine emotionale Verbindung und nehme dann die schwierigen Themen auch an. und bin auch bereit, die aufzuarbeiten. Wenn du aber von vorne bis hinten nur quasi mit Problemen beladen wirst in der Unterhaltungssendung, ist das komplett am Ziel vorbei. Und da würde ich mir auch wirklich als gelernter Journalist sagen, Entschuldigung, warum müssen jetzt alle das machen? Weil es gibt aktuell einfach eine Vermischung von Genres, die nicht gut ist und womit wir uns da einfach gar keinen Gefallen tun, finde ich. Also einen Jürgen Milzki in so eine Sendung einzuladen, ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Der Typ ist absolut eine Hohlbirne. Ich finde es, was der da vom Stapel gelassen hat, ist unfassbar primitiv gewesen. Also,
ja, aber das also ist auch diese,
ich dieses kann
Thema.
Dieses Argument nicht mehr hören. Ich komme doch selber aus dem Ghetto. Ich habe doch ausländische Freunde. Die lachen sich kaputt. Nee, das sind aber keine Sinti und Roma, die als ziehende Gauner bezeichnet werden. So.
Ja. Also ich finde, die Sendung hätte eine Riesenchance, wenn da ein Betroffener gesessen hätte und man hätte die gleichen Sätze rausgehauen und die betroffene Person hätte gesagt, Leute, aus dem und dem Grund ist das aber scheiße. Und dann hätte Person X gesagt, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So, ja, dann wär, aber auf der anderen Seite bin ich mir sicher, wenn da eine betroffene Person gesessen hätte, hätte man nie im Leben so geredet. Das wäre nie im Leben so eskaliert.
Ah, das oder es eskaliert sowieso, wie man es auch ganz in vielen Sendungen gesehen hat. Gilet Eiche damals mit Bosbach, wo ich, als ich es gesehen habe, echt gedacht habe, Leute, so geht es nicht. Und ich fand sie auch wirklich da viel zu emotional. Würde ich jetzt aber auch mit dem Abstand und wo man drüber nachgedacht hat, komplett korrigieren. Ich glaube, die Wut, die sich da aufgestaut hat, die entlädt sich dann auch. Und du fühlst dich natürlich nicht irgendwie auf Augenhöhe, wenn da Politiker sitzen. So. Und ich glaube, egal wer da, also ein paar, es gibt natürlich genug, die das dort gestanden hätten. Es wären auch nicht diese Aussagen gefallen. Aber es wäre natürlich eskaliert. Und das ist nicht der Rahmen für solche Themen. Sprecht über Schiedsrichterbeweis von mir aus. Das ist Stammtheke. Aber alles andere, guckt doch mal auf Twitter, was diese ganzen Parteien da jetzt wieder schreiben.
So. Ja, leider. Ja.
Also absolut nicht in der Verantwortung, kein Bewusstsein dafür, kein Sendungsbewusstsein.
Ja.
So. Und ich würde einen Teufel tun, den Micky in irgendeiner Form anzukreiden. A, es ist ein Kollege, B, hat der seit 15 Jahren was hingelegt, da kann man echt nur einen Hut vorziehen. Dennoch ist es halt, also gut, ich habe da auch nicht gesessen. So, und wenn ich da sitzen würde, wäre ich, glaube ich, dann auch in dem Moment, zähle ich jetzt den Gottschalk an? Was hat das für Konsequenzen? Lass ich den hier auflaufen vor einem Millionenpublikum? Was hat, ne? So. Das sind alles Sachen, die bewusst oder unbewusst mit reinspielen. Aber allerspätestens, finde ich, hätte irgendjemand was sagen müssen, als Jürgen Milzki anfing hier. Negativ, negativ. Da musst du so einen Vollassi einfach aus der Sendung schmeißen. Wirklich.
Ja, aber das
und
war leider
auch da, Abdel, die Historie, was du siehst, was der Typ da schon auch 2015 als Silvester in Köln war, was der da rausgesondert hat, das ist billigster AfD-Dreck. Billigster AfD-Dreck. Und wenn, dann holt euch doch jemanden, der die Meinung vertritt, aber mit dem man dann auch irgendwie noch ein bisschen mehr ins Detail gehen kann.
Und es ist leider beim falschen Sender passiert, weil da hätte ich es am wenigsten erwartet.
Dass wirklich
kein Kameramann, kein Redakteur, keine Leute im Publikum, keine Verantwortlichen checken. Ups, so war das aber nicht geplant, strahlen wir nicht aus. Oder ups, eine Wiederholung machen wir nicht.
Also der allergrößte Fremdschämen-Moment war dann, als Halaschka das Publikum, wo er sagt, hier sitzen nur Kollegen, natürlich Corona-Bedingungen, da sitzt dann die Redaktion. Liebe Kollegen, dann heben Sie doch mal die Karten. Und du, eine grüne und nur rote. Also die Roten standen dafür, alles so lassen, wie es ist. Und da, ey, mein Gott, ist das Fremdscham. Und damit wird auch jedes Statement vom WDR, was jetzt irgendwie kommuniziert wird, schwer in Frage gestellt. Und auch da nochmal, ich bin seit Kindheit, einfach jetzt mal nicht als Comedy-Autor oder so, seit der Kindheit konsumiere ich WDR, bin damit aufgewachsen, riesengroßer Fan. Ich habe als junger Teenie, habe ich meine ersten Kabarett-Sachen im Radio Unterhaltung à la carte Ute Kasper gehört. Die haben mir damals für die Schülerzeitung ermöglicht, Hans-Dieter Hüsch zu interviewen. Schmidt aneinander, ich weiß nicht, wo man überall erzählen kann. So, und bis in die jüngste Zeit, wo die sich ganz klar immer hervorragend für die richtige Sache eingesetzt haben. Aber dass das dann genau passiert, ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht ist es auch einfach nur der Punkt, dass man sagt, okay, da sitzen jetzt Micky, Janine, gut, der Vollassi und Gottschalk. So. Aber da sitzt dann gefühlt vielleicht dann auch so großer Name in dieser Redaktion, wo man eh sagt, die stehen doch völlig außer Zweifel. Ne? Also die stehen nicht im Verdacht. Deswegen gehen wir da überhaupt nicht ran. Aber dass die Sendung im November ausgestrahlt wurde, dass es keinem aufgefallen ist, selbst Corona-bedingt, dass man sagt, okay, es hängt alles. Das merken wir ja auch, was in jedem Betrieb hast du einfach das Problem, dass in jeder Abteilung halt weniger Leute arbeiten, dass vielleicht auch die Abnahmen sich verschieben. What the fuck, ich weiß es nicht. Aber man sucht jetzt einfach irgendwie Entschuldigung, Rechtfertigung für eine Sache, die eine Vollkatastrophe ist. Und ehrlich gesagt, nach so langer Zeit, wo das Thema da ist und die Sendung muss ja schon im November abgenommen worden sein, muss man nicht irgendwie sich intern noch groß fragen, wie es denn dazu gekommen ist.
Ja, ja.
Und auch da, wenn man dann in der Stellungnahme darauf verweist, dass man doch in anderen Formaten da immer ganz klar die Flagge hochhält und sowas, ist es noch umso peinlicher, weil man dann sagt, okay, wird da mit zweierlei Maß in Sendung gemessen?
Also die Sendung bleibt für mich ein Riesenrätsel. Es ist in jeder Hinsicht tragisch, vor allem für Betroffene. Also wenn ich jetzt zu Sinti und Roma gehören würde und da wird jemand in der Talkshow im WDR, also nicht RTL 8, sitzen und sagen, Zentralrat der Sinti und Roma, drei Leute mit zu viel Zeit und ich weiß, wie sich Schwarze fühlen, weil ich mich kostümiert habe auf einer Reichenparty und so weiter. Das war wirklich so eine Verharmlosung von Rassismus und nicht bereit sein, sich in die Lage der anderen Menschen hineinzuversetzen. Das ist leider jetzt schon für mich Talkshow-mäßig der Flop des Jahres, wird definitiv nicht mehr getoppt.
Ich habe gestern zu dem Thema mit Gianni Jovanovic telefoniert. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Gianni ist in meinen Augen sowas wie ein menschliches Gesamtkunstwerk und darüber hinaus Mitglied einer Roma-Familie. Den hätte man natürlich sehr, sehr gut in diese Sendung einlassen können und dann wäre die zweifelsfrei natürlich anders verlaufen. Gestern hat er halt einen riesen Tag gehabt, wo er von morgens 9 bis abends um 23 Uhr Interviews geben durfte. Er hat selber vorgeschlagen, dass wir ihn heute zuschalten. Wir haben uns jetzt aber darauf verständigt, dass wir einfach mal nicht einfach aktuell ihn dazuschalten, sondern dass wir jetzt einfach mal sagen, so, jetzt warten wir mal 4 Wochen. Wir warten jetzt mal ab, wenn das Thema wieder abgeklungen ist und dann greifen wir es wieder auf, weil ich glaube, da muss man ansetzen. Was hat sich denn da jetzt groß geändert? Wie ist man nach 4 Wochen, wenn man da drauf blickt? Und er sagte aber, er würde gern noch mal auf seinen Auftritt im WDR im Kölner Treff vom 24.01.20. Schaut es euch bitte an, da kann man eigentlich alles sich anschauen. Klatscht es bei Jürgen auf seine Facebook-Seite, er kann sich das schön mal angucken. Vielleicht lernt diese Hohlbirne auch noch mal was. Und ansonsten kann man dem WDR vielleicht noch empfehlen. Es gibt ganz viele Zuhälter in Köln, die vielleicht noch für 500 Euro weniger kommen, die noch mehr Scheiße labern als Jürgen, wenn er unbedingt solche Leute da repräsentieren wollte.
Aber Lutz, das ist ein sehr gutes Stichwort.
Dass du sagst, Zuhälter?
Nein, dass du sagst, wir quatschen nicht jetzt mit den Betroffenen, sondern in 4 Wochen, um zu gucken, was hat sich verändert.
Ja.
Das nach der Debatte, weil das ist leider eins der ganz tragischen Erkenntnisse. Diese ganzen Debatten 2020 haben nichts gebracht. Das ist leider echt hart.
Also diese ganzen bei mir haben sie was gebracht. In meinem Umfeld haben sie was gebracht. Aber auch da ist es so, ich weiß nicht, meine Mutter hat mir schon in den 80ern in den Arsch getreten, wenn wir Neger gesagt haben oder hätten. So, das war damals schon irgendwie nicht cool.
Ja.
Und nochmal, es ist ein Riesenunterschied, wie wir beide uns privat unterhalten, wo man dann auch weiß, wenn ich zu dir XY und du zu mir YX sagst, dass das auf einer verstandenen Ebene funktioniert. Diese Worte zwar in unseren Köpfen sind, wir die aber nicht nach draußen tragen. So, das ist aber der Unterschied dazu, ob ich mich in eine Talkshow setze und sage einfach, ich bin der Jürgen, ich kann doch alles sagen. Stellt euch doch nicht so an, ich habe auch noch Ausländer bei mir in der Familie.
Ja, das war leider echt.
Der repräsentierte Blaumann. Es gab in Köln mal, wirst du auch kennen, die Arsch-Hu-Bewegung, wurde von ein paar Kölner Musikern gemacht. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich möchte nur mal aus dem Song zitieren, weil der ist mir sofort in den Kopf freigekommen.
Ja,
der Song hat damals irgendwie eine harte Kritik gekriegt, weil da der Mann im Blaumann quasi angesprochen wurde, so als Repräsentant für die Rassisten. So. Mhm. Wobei es da eigentlich nur darum ging, einen rauszupicken, den man immer beim Bäcker trifft. Aber Typ Blaumann, finde ich, ist ganz klar Jürgen Milzki. Absolut.
Ich bin gespannt.
Absolut. Ich trage den Text mal vor, vielleicht zum Hintergrund. Das ist ein Text aus dem Jahr ungefähr 92 von der Arschhuh AG. Das war eine Initiative gegen Rechtsradikalismus und Rassismus in Köln. Also es ist 92 wohlgemerkt, aber es passt halt ganz einfach auf den Blaumann Jürgen Milzki Wiener 1. Ich Performance auf Kölsch, versuch's noch zu übersetzen. Du sagst Bescheid, wenn du was nicht verstanden hast, okay?
Ja, bitte.
Du gehst den Brütsche holle, so wie jede Morje wart's da an der Theek. Also gehst deine Brötchen holen jeden Morgen, wie jeden Morgen wart's du an der Theek. Da lässt ein Typ im Blaumann Sprüche ab, bei denen dir nur kotschlecht wird. Da lässt ein Typ im Blaumann Sprüche ab, von denen nur kotschlecht wird. Du denkst nur Russ hier, was ist bloß passiert, da kein Sau reagiert. Du denkst nur raus hier, was ist bloß passiert, dass keine Sau reagiert? Wieso Jans Land am Kusche, als wäre paralysiert? Wieso ein ganzes Land am Kuschen ist, als wäre es paralysiert? Wie wäret, wenn du den Blaumann jetzt sähst, dass du rassistisch Sprüche ja nicht verdrehst? Wie wäre es, wenn du dem Blaumann jetzt sagst, dass du rassistische Sprüche überhaupt nicht verträgst? Und jetzt kommt der wichtige Satz. Wenn du ihn für de Lück blamierst, indem du ihn einfach ablaufen lässt. Indem du ihn einfach blamierst, indem du ihn einfach auflaufen lässt.
Ja, Mann, sehr geil.
Ich glaube, das hat in der Sendung ganz massiv gefehlt und das wissen mittlerweile, glaube ich, auch alle, die da vor oder hinter den Kulissen mit zu tun hatten. Dreht doch mal den Song auf jeden Tag, dann passiert sowas nie wieder.
Unbedingt, ja. Das Ärgerliche an der ganzen Sache, es gab ja viele Chancen, wo man hätte merken müssen, hier stimmt was nicht. Aber alle Chancen hat man ungenutzt liegen lassen. Ich meine, beim Nachdenken über die nächste Sendung, was nehmen wir als Thema? Dann brainstormen, welche Gäste passen denn zu diesem Thema? Dann bei der finalen Gästeliste, da hätte auch jemand merken müssen, oder kurz vor der Aufzeichnung, als irgendeiner hätte merken müssen, da sitzen jetzt also 5 weiße, nicht von Rassismus betroffene Menschen, die über Rassismus reden wollen. Quasi 5 Kfz-Mechaniker machen eine Herz-OP. Dann nach der ersten Ausstrahlung. Und unbedingt vor der ersten Wiederholung. Das waren alles Chancen, wo irgendeiner hätte merken müssen, ich weiß ja nicht was, aber irgendwas ist hier faul. Aber gut, Sie haben es gemerkt, immerhin besser spät als nie. Hauptsache, wir lernen draus. Ich habe ehrlich gesagt noch nie verstanden, warum so viele Menschen unbedingt Zigeunerschnitzel sagen wollen. Als würde der Bestand des Abendlandes davon abhängen. Und wenn eine Woche lang keiner in Deutschland Zigeunerschnitzel sagt, wird das Abendland, ach du Grundgütiger, untergehen und wir müssen alle sterben. Verstehe ich nicht. Fragezeichen-Effekt sehr hoch. Und letzter Punkt, Lutz, keine Panik. Jawohl, er zeigt mir den Daumen. Nicht. Es geht nach meiner Meinung gar nicht um die Frage, ob man ein Wort sagen darf oder nicht. Vielmehr geht es um die Frage, was bestimmte Wörter bedeuten. Ich weiß, dass 99,9% der Menschen, wenn nicht sogar 100%, die ein Zigeunerschnitzel bestellen, das natürlich nicht rassistisch meinen. Ändert aber nichts daran, dass bestimmte Wörter eine bestimmte Bedeutung haben. Und wenn man sich die Mühe macht und kurz recherchiert, was bestimmte Wörter bedeuten, dann wird man ganz ohne Befehle, bin ich mir ganz sicher, sehr schnell und sehr freiwillig auf diese Wörter verzichten. Und wie durch Zauberei wird das Schnitzel seinen Geschmack nicht ändern.
Definitiv.
Bei vielen habe ich den Eindruck, aus Trotz wollen die einfach sagen, nee, ich lasse mir mein Deutsch nicht verbieten oder mein Lieblingswort. Und machen sich gar nicht die Mühe, mal zu lesen, zu recherchieren, was bedeutet dieses Wort. Oder das andere Wort oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Wörter.
Ja, absolut richtig. Ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist die Kränkung.
Ja.
Die Kränkung ist das, was da passiert im Rassismus. Die Leute, die das gesehen haben, Sinti, Roma, Schwarze, People of Color, es ist die Kränkung. Die Kränkung, Gianni meinte auch, er sagte, am meisten gekränkt hat ihn, dass sein absolutes Jugendidol Gottschalk, den er für die Instanz der Toleranz gehalten hat, der natürlich auch früher der junge Wilde war, an dem wir uns orientiert haben, selbst als Kinder, dass der so dumm ist, so einen Satz überhaupt rauszuhauen. Das ist die Kränkung. Die Kränkung, dass da jemand sitzt und überhaupt die Plattform bekommt und sagt, mein Gott, Zigeuner, stellt euch doch nicht so an. Ja, Junge, aber natürlich kannst du Witze machen.
Ja.
Aber dann lebe auch mit den Konsequenzen der Kränkung. Und die Kränkung ist, ich kann da nur empfehlen, es gibt auf YouTube einen Vortrag von Reinhard Haller, die Macht der Kränkung. Wer da mal eintaucht und sich einfach die Dreiviertelstunde gibt, wird verdammt viel verstehen, worauf eigentlich die gesamte Aggression in dieser Welt beruht.
Ja.
So. Und die Kränkung ist genau das, wo man, genau in diesem Vortrag wird dann auch erklärt, wie geht man mit Kränkung um? Und der Weg, der Schlüssel ist, den Kränkenden versuchen zu verstehen. So. Und da kommen wir natürlich nur hin, indem wir auch sagen, okay, Gottschalk, wo kommst du denn her? Was ist denn dein Background? Welche Denker hast du? Aus welcher Blase kommst du? Und dann kann ich ihm das vielleicht auch verzeihen und dann auch auf ihn zugehen und er kommt auf mich zu und kapiert dann auch erst, was da los ist. Aber ohne diesen Schlüssel, glaube ich, werden sich die Fronten immer weiter verhärten. Du siehst die Reaktion auf Twitter, die zu 90%, würde ich mal den Leuten unterstellen, auf Kränkungen beruhen. Und Kränkungen haben ein Ausmaß auf die Psyche, auf den Körper. Es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Kriege beruhen auf Kränkungen. Alles, was Einwanderer erleben, hat immer mit Kränkungen zu tun. Die kommen aus gekränkten Umfeldern, aus Kriegsgebieten, wo Kränkungen vorherrscht und kommen wieder hierhin. Schauen Fernsehen, sehen unfassbar reiche Menschen, wo keiner unter 200 im Jahr nach Hause geht und die dann sich nicht zu blöd sind, einfach mal zu sagen, mein Gott, man muss ja noch mal sagen dürfen. Ich glaube auch, es ist ein Riesenunterschied, wer solche Sachen raushaut, wie man danach dann das Ding wieder einfängt und dann vielleicht noch mit einem Twist auf eine andere Ebene hebt. Aber davon war dort überhaupt nichts zu spüren.
Leider nicht. Lutz, vielen Dank für diesen Einwurf. Kränkung ist das entscheidende Wort. Und leider hat beim WDR anscheinend niemand erkannt, dass man mit dieser Sendung sehr viele Menschen sehr hart verletzen wird. Ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Und waren die ganzen Debatten umsonst der letzten Monate? Der letzten 10 bis 12 Monate? Ja. Alles für den Arsch.
Ja.
Nichts gelernt.
Auch da, es ist mir ein Rätsel. Auschwitz ist keine Basis für Witze. Es versuchen irgendwie auch, das 2020 war auch das Jahr, wo man nochmal versucht hat, Grenzen auszutesten. Die sind schon alle ausgetestet und wer darüber geht, der wird leider ganz schön dumm dastehen. So, und Auschwitz ist kein Gag-Thema, wo man irgendwas in Kontext setzen sollte. Und das ist ja gerade schlimm, man verharmlost. Und wenn du sagst, Butter, Salz kann man vergessen, aber Auschwitz nicht, das ist eine Relativierung vom Allerfeinsten. Es wirkt auf mich auch eigentlich nur wie so ein Kalenderspruch, wenn es um Prostata-Untersuchung geht. Salz, Pfeffer darf man vergessen, aber Prostata nicht. 24.12. Schön mal. Ne?
Ja, Lutz baut hier bei diesem ernsten Thema auch die anderen wichtigen Sachen. Bitte unterschätzt Vorsorgeuntersuchungen nicht.
Wo wir gerade dabei für den Arsch sind, genau. vielleicht darf ich noch abschließend sagen, was diese ganze Debatte für mich verwässert, und ich hoffe nicht, dass ich mich damit jetzt komplett ins Abseits schieße, ist aber, dass auf Twitter wurde das Ding ja losgetreten. Und wenn man sich das durchliest, merkst du einfach, da schwingt auch ganz viel irgendein persönlicher Zwist zwischen Micky und der Initiatorin irgendwie mit. Und das relativiert ungemein. Das relativiert die ganze Nummer ungemein und bringt das Ganze dann noch auf irgendwie auf so eine Nebenkriegsschauplatz-Ebene, was es überhaupt nicht braucht. Bitte, bitte nicht machen.
Ja, auf gar keinen Fall.
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo öffentlich-rechtliche Sender sich ihrer Verantwortung noch mal viel bewusster werden müssen. So.
Ja.
Da ist jeder Bildtalk hochkarätiger besetzt, inhaltlich. Da sitzen halt einfach mal Fachleute und nicht irgendwie die Unterhaltungsbranche. Und die von den Leuten, die da saßen, kenne ich zwei persönlich und würde für die auch jederzeit die Hand ins Feuer halten und weiß auch, dass die sich unglaublich massiv in den Arsch beißen und auch wirklich leiden zurzeit und dass da definitiv irgendwas hängen bleibt. Nur, es bringt nichts, wenn da persönliche Fäden auf dem Rücken so eines Themas ausgetragen werden.
Ja, und ich finde, egal wie tragisch der Fehler war, der passiert ist, ich kenne ja Micky persönlich, finde ihn sehr cool. Janine Kunze habe ich persönlich kennengelernt, da war die sehr sympathisch. Absolut. Gottschalk bin ich ein Fan.
Absolut.
Die anderen beiden kenne ich nicht.
Halaschka ist auch ein Top-Journalist, deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt Vollversagen, weil es so eine große Enttäuschung ist, dass so ein wirklich guter Journalist so in den Sack haut.
Man sollte den Leuten jetzt auch die Chance geben, das zu ändern. Ich bin jetzt auch kein Freund von Todesstrafe.
Nee, darf ich ganz kurz abdecken, weil das ist genau das, was ich eben meinte von wegen Reaktion auf Kränkung. Man könnte jetzt hingehen und irgendjemanden einen Kopf kürzer machen. Nicht von den Leuten, die da sitzen, sondern die in inhaltlicher Verantwortung sind. Das bringt es aber nicht. Man muss den Leuten dann nämlich die Chance geben, daraus zu lernen und zu sagen, okay, den Talk machen wir besser.
Es ist noch viel zu tun. Das hat diese Talkshow immerhin gezeigt. Wenn man das Positive sucht, es ist noch viel zu tun. Es ist noch sehr viel nicht verstanden.
Ja. Gut, dann lass uns das Thema abschließen. Wir verweisen auf den Talk in circa 4-5 Wochen mit Gianni Jovanovic. Viele Grüße. Er hat halt drum gebeten, dass wir nochmal auf seinen Talk im Kölner Treff am 24.01.2020 hinweisen, anklicken und dort gibt's dann nochmal alles zum Thema. Lieber Jürgen Milzki, schau's dir auch an, knallt es ihm auf die Facebook-Seite und dann haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr Hirnmasse in Kölle am Ring. Wir sind ja so tolerant in Kölle, ne? Sind wir ja so tolerant. Wir haben ja alle Ausländer als Freunde. Nicht. So, Abdel, komm, dann machen wir jetzt mal zu unseren Tanz auf dem Scherbenhaufen. Boah, hast du Hunger?
Ich habe immer Hunger, aber ja, ich weiß, ja, worauf du anspielst.
Ja, genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verfolgen hier natürlich auch das Thema Inklusion. Und meine Theorie ist, Abdel, glaube ich, bekommt man am besten integriert übers Essen. Würdest du mir widersprechen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich unterstütze dieses muss ich Anliegen. Doch. Genau. Abdel testet heute nochmal einen deutschen Snack, der sowohl kostengünstig ist in diesen Zeiten, aber auch unfassbar lecker, ja, und sehr, sehr aus der deutschen Küche stammt. Wir sprechen von nichts anderem als, Abdel sagt den Leuten,
Reibekuchen mit Apfelmus-Omelade.
Riefkuchen mit Apple Driss.
Okay, so. Omelade habe ich erfunden, gibt's gar nicht.
Ja. Ja. Selber gemacht?
Selber gekauft, auf jeden Fall. Darauf bestehe ich. Ich wollte es selber machen eigentlich, aber ich habe mir gedacht, nee, das, wir nehmen den Podcast auf, das werde ich zeitlich gar nicht schaffen, wer weiß, wie lange das dauert.
Ja, ja, jetzt habe ich die Reibekuchen. Reiben, Ei reinschlagen, Zwiebel klein machen, da bist du schon locker, ne? Mindestens 3 Stunden dran, ne?
Ja, wenn es gut werden soll, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt habe ich die fertigen geholt, aber nicht aus der nicht aus dem Tiefkühlcontainer. Sondern ja, in der
Die sind auch scheiße.
Die liegen da einfach.
Ja, 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 die frisch zu, die in der Frischetheke, die, ne? Es gibt die einmal in der Frischetheke und dann gibt es die auch nochmal so im Eimerchen, einfach die Masse und da kannst du dann einfach mal durch den Abend 18 ja, Stück weghauen.
Dich durchwühlen so. Quasi. Yes. Aber die, die sie mir empfohlen hat, die sind schon fertig und nicht gekühlt. Die liegen da einfach rum. Das hat mich überrascht.
Nicht gekühlt?
Nee.
Die lagen da einfach. Bin ich gespannt, wenn du die isst.
Nee, die lagen wirklich am Obststand. Den habe ich, so hab ich endlich auch mal gesehen, den Obststand, ja, ja.
Nee, ja. Gut.
Mein Kurzer Lieber. Tipp für die Zubereitung. Du hast mich ja schon vorgewarnt, ich habe es trotzdem falsch gemacht. Das Öl muss richtig heiß sein.
Genau.
Ich habe die zu früh reingetan, die haben da erstmal ein bisschen geschwommen.
Den Herd auf 9, liebe Neukocher, man testet es, indem man einfach einen Holzlöffel reinhält. Wenn darum dann Brutzelblasen entstehen, ist das Fett heiß. Man kann aber auch einfach den Finger nehmen, nur dafür würde ich jetzt keine Verantwortung übernehmen. Nee. Abdel zeigt mir gerade den Teller in die Kamera. Ich sehe 3 lecker Reibekuchen und einen See aus Apfelmus. Es ist ein Traum.
Ja, und danke.
Bestehe auch drauf, wenn ich das so sehe, dass wir ab nächste Woche, dass ich mal wieder Sachen testen
ja,
darf.
Unbedingt. Ja. So, darf ich loslegen?
So, meine Damen und Herren, wir werden nun Zeuge sein, wie Abdel Karim zum ersten Mal in seinem Leben einen deutschen Reibekuchen isst. Er hat ein Stück abgeschnitten, schön in Apfelmus tunken.
Ah, muss man vorher Apfelmus tunken?
Normal ja, aber du kannst ihn jetzt drin lassen. Okay, okay.
Mmh. Boah, ja, Mann.
Ja, ne?
Ja, Mann, das ist echt.
Fett und Kartoffeln, eine unschlagbare Kombination.
Der schmeckt leider wirklich sehr lecker. Das ist so richtig so.
Bestialisch.
Ja, wir haben morgen eine Western-Filmschlägerei. Ist doch mal was. Jetzt in Apfelmus, ne?
Jetzt mit Apfelmus. So. Und jetzt hat dir ein Engelchen auf die Zunge gebissen. So lecker ist das.
Hier nochmal für dich, für die Optik.
Boah.
So. Auf geht's.
Rein in den Schlabberlappen. Und?
Ja, Mann.
Nächste Dimension, ne?
Mhm. Sehr lecker.
So, und wenn wieder Auftritte reinkommen, dann gibt's noch die Kombination mit Lachs und Meerrettich. Auch unfassbar geil.
Ja, okay. Aber ich finde das so schon wirklich sehr, sehr, sehr lecker.
Absolut.
Und das hat auch vom Feeling her, macht es schnell satt.
Ja.
Vom Feeling her, aber...
Also vielleicht, wenn man es wirklich mal nachkochen will, ist es nichts anderes als Kartoffeln reiben, eine Zwiebel klein schneiden, reinmachen, Salz, Pfeffer und ein Ei das Ganze vermengen und dann in kleinen Portionen in der Pfanne in ganz heißem Öl von beiden Seiten garen, circa 2 Minuten.
Ja, das war ich. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil die ja schon fertig waren. Mhm. Und ich habe die zu früh reingetan. Das Öl muss vorher richtig heiß werden.
Ja.
Sehr lecker.
Ja.
Danke, Lutz, für den Tipp. Aber es wird langsam Zeit. Ich muss mich revanchieren. Das merke ich mir. Reibekuchen nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Sehr, sehr toller Tipp. Nächste Woche bist du an der Reihe.
Ja, was darf ich mir denn nächste Woche zubereiten? Auch bitte nur einen Snack. Jetzt keine, nicht so, irgendwie 5 Stunden in der Küche stehen.
Wir fangen ganz langsam an.
Ne? Okay.
Die erste Stufe lassen wir weg, weil die ist einfach. Datteln kaufen und essen.
Mhm.
Wir machen Stufe 2. Ich werde es nicht verraten. Es wird einfach umzusetzen sein. Und du wirst es lecker finden. Und dann kannst du hier demnächst für alle anderen die marokkanische Küche wegatmen.
Und dann bin ich auch ein bisschen inkludiert.
In ja, Afrika. Bist du eh schon, aber dann noch mehr. Weil du hast ja schon Kontakt okay. zu Marokkanern gehabt in deinem Leben.
Ja.
Oh, jetzt fallen mir die Sachen schon hin.
Hoppala.
Ja, ich bin satt auf jeden Fall. Wann hast du das letzte Mal eigentlich geträumt, wenn ich mal kurz eine Überleitung wagen darf?
Ich glaube, ich habe geträumt von dir.
Nein, bitte.
Dann bin ich aufgewacht. Und jetzt nee. Muss ich mich fragen. Was?
Ich habe 14 Tage echt ein paar komische Träume gehabt. Ich weiß aber nicht, mit wem ich darüber reden soll, weil Träume sind wirklich...
Abdel, du kannst mit mir drüber reden, wir haben von ULab die Zahlen bekommen, wir sind ganz alleine. Du kannst mit mir... du kannst ganz offen mit mir reden. Worum ging es in dem Traum?
Der Traum gestern war ganz banal, ich war im Wald spazieren, mache ich im normalen Leben auch, da erschrecke ich Wildschweine. Diesmal war das ohne Wildschweine. Ich war spazieren und auf einmal war ich irgendwann in einem Haus, ohne durch eine Tür gehen zu müssen oder so. Irgendwann war ich einfach im Haus.
Praktisch?
Ja, eigentlich sehr praktisch, aber unlogisch.
Ja, okay.
Gut, war ein Traum, ne? Und ich finde, Träume, man neigt immer dazu. Ich habe übrigens gelesen vor kurzem, ich hoffe, das war keine Fake-Meldung, aber ich finde die Anzeige sehr süß, die Nachricht, die Meldung, dass man während Corona viel mehr träumt, weil man nichts mehr erlebt.
Okay, das ist ganz interessant.
Ja, auf jeden
Fall. Ist das so?
Ich träume auf jeden Fall sehr viel und erlebe nichts mehr.
Also ich habe nur gehört, dass Leute mehr träumen, wenn sie nicht mehr kiffen. So, wenn man kifft, träumt man nicht. Wusstest du das?
Ich weiß es seit kurzem erst. Ein Kollege hat mir das erzählt. Der Arzt hat ihm gesagt, Finger weg vom Joint, sonst wird das nichts mehr mit nächster Geburtstag.
Ja.
Und nicht wegen des Kiffens, sondern er hat irgendwelche Nebenerkrankungen. Und dann hat er aufgehört, nach Jahren zu kiffen, von jetzt auf gleich, weil er wusste, es geht um Gesundheit. Und seitdem träumt er richtig. Der holt quasi alles nach, was er verpasst hat.
Offensichtlich gibt es einen Speicher im Hirn und von dort aus werden dann die ganzen Träume mal eben aufgearbeitet. Aber du hast deinen Traum gar nicht zu Ende erzählt.
Das finde ich ja das Geile am Traum oder das nicht so Schöne. Die sind einfach so ohne Einleitung, ohne Hauptteil, ohne Schluss. Die sind dann einfach irgendwann, die verlaufen im Sand.
Dein Traum war, du gehst durch den Wald.
Bin dann in der Wohnung.
Jetzt ruft gerade
Wolfgang
Trepper an
schon.
Und ich muss den gerade mal ablehnen. Warte mal. So. Sorry, jetzt bin ich wieder da.
Nee, das ist ja das Interessante am Traum, am Träumen. Die sind ohne Einleitung, ohne Hauptteil, ohne Schluss.
Ja.
Die sind, oder wenn ich Herbert Grönemeyer zitieren darf, wieso haben Träume keinen Abspann? Ja, und das ist echt so. Ich war im Wald spazieren, war dann auf einmal in einem Riesenhaus, war keine Wohnung, es war ein Riesenhaus mit, wie nennt man das, deckenhohe Fliesen.
Ja.
Aber sehr, sehr schöne Fliesen. Also die war so schön, ich wusste sofort, dass es kann nur ein Traum sein. Aber dann war der vorbei. Das passierte nichts mehr.
Okay. Wie deute ich den denn jetzt?
Ah, du bist auch so ein Traumdeutungstyp.
Null, aber man will ihn doch gedeutet wissen.
Ich erzähle gerne Träume, weil ich habe Angst vor Deutung. Nachher ist das irgendwie so eine schlechte Sache.
Du gehst durch einen Wald und stehst auf einmal in einem Haus.
In einem wunderschönen Haus mit deckenhohen Fliesen.
Soll ich dir sagen, was ich glaube?
Ja, bitte.
Der Wald ist die Zeit vor unserem Podcast. Das ist diese dunkle, kalte Stimmung,
okay.
Wenn du durch den Wald gehst. Und dann hast du auf einmal einen Schritt mit diesem Podcast gemacht zum Erfolg.
Okay.
Und stehst auf einmal in deiner großen, pompösen Villa in Marokko.
Okay, er will die Archivung.
Also ich glaube, du hast davon geträumt, einfach unfassbaren Erfolg mit diesem süßen kleinen Nicht-Nicht-Nicht-Podcast zu haben.
Ja, aber
das
nicht doch.
Könnte das sein? Kann es das sein?
Es ist 100 Pro. Das ist mein Lieblingstraum. Das werde ich nie vergessen. Ist aber schon Ewigkeiten her. Jean-Claude Van Damme klingelt bei mir.
Ernsthaft geträumt?
Ja, wirklich. Der klingelt bei mir, ich mache die Tür auf, er sagt, komm raus, wir müssen was erledigen.
Ja, ich habe auch so einen Traum. Jürgen Milski steht bei mir vor der Tür und sagt, wir müssen mal was erledigen.
Nein. Oh Mann.
Okay,
du was absagst, nämlich Gottschalk.
Was habt ihr erledigt? Was geht, wenn Jean-Claude dich in deinen Träumen abholt? Was
passiert? Er hatte eine Stoffhose an und sein schwarzes Muskelshirt.
Ja.
Aber wie es dann weiterging, weiß ich gar nicht.
Du musst mal irgendwie mit deinen Träumen reden, dass die da zu irgendwas führen. Weil, also,
ja, das ist leider.
Natürlich träume ich auch, aber dann enden die meistens so damit, dass ich irgendwo, weiß ich nicht, an der Klippe stehe, werde geschubst und dann wache ich auf. Also immer, wenn es irgendwie ganz kritisch wird, sage ich, haha, aufgewacht, Cliffhanger, nächste Nacht. Und wie es weitergeht.
Ja, sehr schön. Das ist bei mir leider oft nicht der Fall. Bei mir ist es eine Sache, die viele Leute im Freundeskreis, wir reden ja oft über Träume, immer wieder mal. So einmal im Jahr haben wir so ein paar Tage, wo wir über Träume reden. Irgendwie sind wir alle im Traum langsam. Ich bin im wahren Leben schon langsam, aber im Traum wirklich Zeitlupe.
Okay.
Und man kann sich gar nicht bewegen. Das.
Ach so, also als ob dich irgendwas zurückhält.
Ja, also man will wegrennen, weil da irgendwas ist. Und dann ist man voll in Zeitlupe.
Ja, kann, ja, ja, also quasi so, als ob man im Moor steckt, ne? So.
Ja, genau das.
Das habe ich mal gelesen, bedeutet, du kommst aus einer gewissen Situation nicht raus.
Ist das wirklich so?
Ja.
Weil das träume ich schon sehr lange.
Ihr Professor Dr. Dr. Birkner, Traumdeuter, Dippel, sagt ihn.
Da bitte. Oh. Ja, du merkst, ich kann dich mit Träumen zutexten, das ist echt einer meiner Lieblingsthemen.
Welchen Albtraum hattest du denn? Hattest du auch einen Albtraum? Weil das sind ja alle schöne Träume.
Naja, im Wald einfach so rumhängen. Albtraum hatte ich einmal einen, da war ich in einem Raum mit 500 Schlangen. Also es war 500 nicht, aber der Boden war voll mit Schlangen.
Wow.
Ja.
Biblisch.
Das war aber eine Zeit, wo ich viele Cowboy-Filme geguckt habe. Vielleicht, wo die mit Pferden irgendwo durchgehen und da sind Schlangen. Und dann schießen sie die Schlangen. Vielleicht lag's
da. Rattlesnakes, ja.
Ja. Und was mir, wovor ich immer Angst habe, weil es mir einmal passiert und seitdem habe ich Angst davor, wenn der Wecker klingelt, das ist mir einmal passiert. Ich schlafe zu Hause, ich muss irgendwann um 7 Uhr aufstehen, der Wecker klingelt. Ich habe auch um 7 noch geträumt. Und das Klingeln des Weckers habe ich gehört, war aber im Traum das Klingeln an der Tür.
Ach, dass man so Sachen einbaut.
Ja, und dann habe ich verschlafen.
Als Kind hatte ich einen Hund, als Teenie so, und dann hat er mir durchs Gesicht geleckt. Das habe ich auch im Traum eingebaut, aber ich erzähle nicht, worum es ging.
Ja, sehr schön.
Ekelhaft.
Ich bin großer Traumdeutungsfan, aber ich lasse die Finger davon. Das ist mir, weil du kannst irgendwie alles dir zurechtmogeln. Es gibt für jede Bedeutung findest du einen Gelehrten oder einen Profi, der sagt, ja, das ist so.
Ja. Ich hatte ein traumhaftes Erlebnis gehabt.
Ja, bitte.
Vor 2 Wochen war ich bei einer Hochzeit und es war kein Traum. Ich war Zeuge einer Online-Hochzeit. Ich habe die erste Online-Hochzeit, mein guter Freund Rainer und seine Jetzt-Frau Rosie haben geheiratet. In der Wolkenburg in Köln ist das tatsächlich möglich. Das war natürlich eine sehr reduzierte Hochzeitsgesellschaft vor Ort. Aber alle waren dann quasi aus der ganzen Welt zugeschaltet. Es war eine deutsch-eritreische Hochzeit. Und dementsprechend waren die Teilnehmer komplett in Europa bis nach Afrika natürlich verteilt. Ich wusste nicht, dass eine Zoom-Konferenz war. Da war die Enttäuschung natürlich zu Anfang groß, als ich auf den Link geklickt habe und dachte, oh, ist das auch noch? Aber es war tatsächlich wirklich richtig schön. So,
ja, glaube ich dir.
Halb Eritrea hat Party gemacht, so lange, bis dann quasi es zum Höhepunkt der Hochzeit kam und das Ja-Wort, da musste der Administrator einfach den Thoma ausdrehen. Aber es hat wunderbar funktioniert. So, du konntest dann noch einfach dazu gucken, noch den Hochzeitstanz mitnehmen, musst dich nicht schick machen, wobei die meisten haben sich tatsächlich schick gemacht. Ich wusste ja nicht, dass es eine Nummer ist. Aber alles ist möglich jetzt aktuell.
Was hast du denn gedacht, dass du einfach alleine zuschaust, wie die heiraten?
Ich habe gedacht, ich gucke zu und dann aber aus Höflichkeit natürlich auch die Kamera angemacht, weil die haben sich über den Beamer dann quasi alle Zuschauenden an die Wand geworfen, die sie dann auch sehen konnten.
Ja, ja, okay, so. Ja, sehr schön. Ja. Ich habe viele Zoom-Geschichten gehört, die langweilig sind, aber eine Zoom-Hochzeit habe ich noch nie erlebt. Das klingt schön. Da würde ich auch gerne ein Wortspiel wagen. Und das hat Zoom gemacht. Ja. Ja. Nee. Ja, sorry, ihr musst da raus.
Ja, also wenn die Hochzeit nicht schon vor 2 Wochen gewesen wäre, wäre Rainer natürlich ein ganz, ganz großer Anwärter auf den Mann der Woche. Aber es wird jemand anders sein.
Der nicht Mann der Woche.
Der Mann der Woche ist in dieser Woche für mich kein Prominenter, sondern ein Patient aus einem Krankenhaus in Köln, der zusammen mit einem Obdachlosen auf dem Zimmer lag und sich darum gekümmert hat, dass der Obdachlose neue Klamotten bekommt, weil offensichtlich seine gesamten Sachen irgendwie so schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, dass da auch nichts mehr zu retten war. Dementsprechend hat dieser wunderbare Mensch einen Aufruf auf Facebook gestartet im Stadtteil von Köln, wo er herkommt, und hat die Leute um Kleiderspenden gebeten und die User aufgefordert, die Klamotten einfach an der Rezeption in dem Krankenhaus abzugeben. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, für mich natürlich cheesy ohne Ende, aber genau das richtige Signal aktuell. Hätte eigentlich zu Weihnachten passieren müssen. Es ist wunderbar, dass es im Januar passiert. Und dann glaube ich, dass wir noch in den nächsten Monaten vielleicht noch mehr so schöne Geschichten hören können. Mein Mann der Woche, der große Unbekannte aus der Kölner Südstadt. Viele Grüße hier von uns an dich.
Unbedingt. Sehr, sehr schön, wenn ich da kurz was dazu sagen darf.
Ja, bitte.
Uns erwartet ja, gerade deswegen finde ich die Aktion grandios, erstens zeigt sie, jeder kann was tun. Zweitens erwartet uns die nächsten Wochen irgendwas ganz Schlimmes aus Sibirien. Also irgendwie bis zu minus 20 Grad. Und es gibt viele Städte, vor allem aktuell Hamburg, die es irgendwie nicht gebacken kriegen, dass Obdachlose im Hotel pennen. Und obwohl sehr viele Zimmer frei sind, aus bekannten Gründen. Und da wäre es doch sehr schön, wenn viele Entscheider und Verantwortliche diesen Herrn als Beispiel nehmen und dafür sorgen, dass wirklich Obdachlosen geholfen wird, wenn die Zimmer eh schon frei sind.
Ja, und es ist nicht zu befürchten, es ist, glaube ich, einfach so, dass die Obdachlosen natürlich irgendwie die größten Leidtragenden unter der Situation aktuell sind.
Ja.
Also wenn du schon allein anfängst mit Abwehrkräften, ganz simples Thema, so hundertprozentig viel anfälliger als jeder, der die Chance hat, sich normal zu ernähren.
Stimmt, ja, das habe ich gar nicht bedacht, das stimmt. Plus noch, bitte bleib zu Hause. Aber die Obdachlosen hängen mit 50 Leuten in der Sammelunterkunft oder bei minus 15 Grad draußen.
Und müssen sich aneinander legen, weil sie sonst eh erfrieren.
So. Ja. Deswegen kann man diesen Appell nur wiederholen. Liebe Verantwortlichen und EntscheiderInnen, sorgt dafür, dass die Hotelzimmer belegt werden mit Obdachlosen. Und zwar jetzt und nicht erst in 6 Wochen, nachdem man darüber gesprochen hat und der Sommer da ist.
Wunderbar.
Toller Mann der Woche.
Absolut.
Der Mann der Woche wurde Ihnen präsentiert von Milski Hohlbirnen. Milski, nicht die hellste Leuchte. Ja, da kann ich nicht mithalten. Bei mir geht es um einen Lifehack. Meine Frau der Woche hat mein Leben vereinfacht, aber nur mein Leben. Und ich versuche diesen Tipp jetzt an
alle weiterzugeben. Wovon redet ihr?
Die Frau der Woche. Ich bin ein großer Butterfan. Ich war beim Bäcker. Und die Frau sagte mir, hier, das Brötchen kann ich Ihnen empfehlen, irgend so ein besonderes Brot. Und das mit Butter ist doch lecker. Die war echt gut drauf. Ne? Ich so, ja, ich bin großer Butterfan, aber jetzt zu Hause nochmal Butter aus dem Kühlschrank auftauen, gar keinen Bock. Und dann hat sie mir einen ganz banalen Tipp genannt, wie man Butter weich kriegt. Also okay. Auftauen ist übertrieben. Und ich weiß nicht, ob du den Tipp schon kennst. Für mich war das wirklich die Offenbarung quasi. Oder wie man das
nennt. Der Lifehack des Monats in Kombination mit der Frau der Woche. Jetzt mit Abdel Karim. Jetzt bin ich auch wirklich gespannt.
Die Verkäuferin hat mir wirklich gesagt, trinken Sie ab und zu Tee. Ja. Dann machen Sie sich einfach einen Tee und legen Sie die Tasse mit dem dieses Teeglas. Ich nenne es Teeglas einfach.
Ja.
Mit dem heißen Wasser und dem Teebeutel oder was auch immer Sie da reintun, auf die Butter drauf.
Okay, und dann schmilzt die.
Ja, und dann habe ich probiert. Es schmilzt nicht, aber es ist genial. Dann zieht halt der Tee 6 Minuten oder was auch immer. Dann nehme ich das Glas weg, mache die Butter auf. Also die Butter sollte dann noch verschlossen sein. Und dann mit dem Messer, warte mal ganz kurz, selten passt da das Wort besser, butterweich.
Ja.
Kannst du den Trick?
Ja, mir war der bisher als Wasserbad bekannt, aber funktioniert. Das ist einfach warmes Wasser, machst die Butter halt einfach in eine Schüssel und setzt die Schüssel auf das Wasser drauf. Dadurch wird die auch ganz schnell weich. Was ich nicht empfehlen kann, ist Butter einfach mal in die Mikrowelle tun und nicht 10 Sekunden, sondern einfach mal, wie ich es gemacht habe, 1 Minute, weil da macht es irgendwann und dann kannst du das ganze Ding von innen, es ist komplett voll mit Butter, es stinkt ranzig, aber nach 3 Wochen kann man es wunderbar rausschaben.
Aber ganz ehrlich, Butter in der Mikrowelle ist sehr verzweifelt.
Mhm. Nochmal?
Butter in der Mikrowelle ist sehr verzweifelt.
Es musste schnell gehen. Das war
nicht,
ne, es musste halt sehr schnell gehen. Aber nichtsdestotrotz, es freut mich, dass diese Frau auch kein Prominenter, sondern eine für dich in dieser Situation lebensrettende Maßnahme eingeleitet hat.
Ja, lebenserhaltend auf jeden Fall. Und es ist Luxus. Man muss die Butter nicht mehr eine Nacht vorher rausholen.
Ja. Überragend. Du kannst sie auch auf die Heizung legen, das geht auch.
Ernsthaft?
Ja, ist kein Unterschied.
Ja, aber geht das so schnell wie mit 6 Minuten Teewasser?
Ja, du musst schon daneben stehen und das Ding immer wieder drehen und vor allem in der Verpackung lassen, weil alles andere ist, ist nicht so gut.
Ja, sehr schön. Wieder was gelernt. Vielen Dank, Lutz. Vielen Dank, Frau X. Die Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Harakiri. Perücken für jeden Anlass.
Abdel, hast du schon mal vom Deep Space Project der NASA gehört?
Nee, nur im Darknet, aber du meinst was anderes wahrscheinlich.
Ich meine was anderes. 2008 hat die NASA ein Informationspaket mit einer Raumsonde ins All geschossen. Daraus sind dann so die zentralen Informationen, wo wir im Universum wohnhaft sind, welche Spezies wir sind und so weiter und so fort. Und unter anderem wurde ein Lied mit ins Weltall geschickt. Der Song, den die Aliens dann hören würden, wenn sie diesen anklicken würden. Das wäre der erste Song, den sie von der Erde quasi hören. Es ist von den Beatles Across the Universe. Kann man sich mal anhören, sehr schöne Nummer. Ich habe mich nur gefragt, welchen Song würdest du denn ins Weltall schicken? Welchen Song sollen die Aliens hören, damit sie direkt wissen, mit wem sie was zu tun haben?
Die Frage werde ich dir übrigens nicht stellen, weil ich bin mir sicher, dass du deine Finger im Spiel hast bei der Aktion. Die Beatles-Nummer kann nur von dir sein.
Nee, da sind sie, glaube ich, selber drauf gekommen. Und ich vermute mal, dass auch irgendwie Songs von David Bowie, Spaceman oder so dabei waren. Aber,
aber geile Aktion, muss ich zugeben. Weil vielleicht gibt es ja wirklich Aliens und die hören das dann wirklich und sagen entweder, ja, da müssen wir hin oder nee, scheiß Frisuren.
Ja gut, sie haben es ja nur gehört. Ne?
Also, ja, okay, stimmt. Ja. Also das Lied, das ich schicken würde spontan, wäre auf jeden Fall von den absoluten Beginnern, wie sie damals noch hießen, Liebeslied.
Oh, das ist ein Liebeslied, ein Liebeslied.
Ja, das ist auch ein geiles Lied,
oder? Das ist ein Lied. Glaubst du, da wird irgendein Alien, ist doch abschreckend,
an die Delay hören. Vielleicht denken die Stimme kennen wir doch, den haben wir doch verloren vor Jahren.
Ja, der klingt ja wie uns, nix wie ihn. Klingt ja wie wir, nix wie ihn.
Ja. Nee, geiles Lied, das darf man der Außenwelt nicht vorenthalten.
Okay.
Ja, unbedingt. Hast du noch ein anderes Lied, wenn du schon bei der Beatles-Aktion nicht deine Finger im Spiel hast?
Irgendwas, also ich habe da ja, ich möchte nicht, dass sie kommen, weil wenn die kommen, dann wollen sie, glaube ich, erobern. Und ich glaube, wir müssen irgendwas Abschreckendes schicken, irgendwas von Jürgen Milski. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul und werde dafür sorgen, dass er keine GEMA dafür bekommt. Boom.
Warte mal ganz kurz, jetzt, ach du Scheiße, das Lied ist von ihm?
Ja.
Ich kenne das, aber ich dachte nicht, dass es von dem ist.
Heute ist das in deiner Playlist? Du bist gerade so entsetzt. Das ist mein Lieblingslied. Das ist von Jürgen Milski.
Das Lustige für die Menschen in der Außenwelt, die Köln nicht kennen, ich bin ja ab und zu in Köln.
Ja.
Ihr habt ja an Karneval wirklich auf der U-Bahn, die auf der Linie 18 steht, vorne Istanbul drauf.
Ja, ihr. Hm? Ja, genau.
Ja,
die habe ich mit angemalt, die Straßenbahn.
Mhm. Ach, die Kölner meinen Karneval schon ernst. Das ist mir schon irgendwie süß, dass ihr da wirklich so dran glaubt.
Boah, Leute.
In Bielefeld sagt man, was soll der Scheiß? Ist aber ein anderes Thema.
Ja.
Gut. Nee, ja, wenn du die abschrecken willst, mit Jürgen sehr gerne.
Ich glaube, das würde funktionieren, oder?
Falls du überhaupt ab und zu deutsche Musik hörst, ich glaube, Techno gibt es ja nicht in Deutsch, zumindest können wir das nicht rauskriegen, wenn wir da nicht reden. Hast du eine Lieblingszeile auf Deutsch, aus irgendeinem Lied? Ich weiß, die Frage ist blöd, weil das kann sich jeden Tag ändern.
Ja.
Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, wow, dieser Satz, der ist es einfach.
Welche ist denn deine? Welche ist denn deine Lieblingszeile?
Also wenn es um Oldschool geht, ja. Rap, straßentauglich, dann auf jeden Fall Der Wolf. Der hat in seinem Lied Gibt's doch gar nicht, das ist die inoffizielle Bielefeld-Hymne, hat er rausgehauen. 3 Mark für eine Fahrt, keine Frage, die spare ich.
Ja.
Ja, Mann, das war ein Schwarzfahrer. Ja. Hast du lieblingsdeutsche Zeilen?
Boah, weißt du, ich habe ja 1000 Lieder ja, in meinem Kopf.
Die Frage ist,
ich habe eine Gabe, du kannst mir irgendein Thema vorgeben und mir fällt 100 pro eine Textzeile ein. Du könntest jetzt Hühnerbouillon sagen und ich hätte eine Liedzeile, wo Hühnerbouillon drin vorkommt.
Hühnerbouillon?
Hühnerbouillon. Es ist 3 Uhr früh und es ist Freitagnacht in Frankies Currystation. Die Mädchen, die streichen die Röcke sich glatt und die Luft riecht nach Hühnerbouillon.
Schon wieder so ein LKW-Soundtrack, ne?
Ja, natürlich.
Hör doch auf mit der Scheiße.
Das reicht langsam. Gib mir ein Wort, gib mir ein Wort.
Okay, Mann, warte ganz kurz. WM 2006.
Oh, ganz mal.
Ist aber noch ein paar Hits.
Ja, nein, ich möchte ein Wort haben.
Sag, okay, ein Wort, okay.
Ja, sag mir einfach ein Wort, ein Begriff und ich kann dir einen Song.
Nee, Auto ist so einfach, kommt wieder so ein LKW-Schrott.
Ich fahre mit dem Auto.
Nein, nein!
Auto. Ich fahre mit dem Auto. Das Auto macht tut. Tut, 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 tut. Kennst du nicht? Auch Gunter Gabriel. Also, da können wir uns wirklich mal ein Spiel draus machen. Innerhalb der nächsten Wochen. Ich nenne dir 5 Begriffe und du musst jeweils einen Song finden aus deinem Gedächtnis und für mich genauso umgekehrt. Das ist machbar. Es dürfen halt nur nicht zu schwierige Begriffe. Es müssen zum Teil auch abstrakte Begriffe sein, aber die funktionieren wirklich.
Ja, aber da darfst du mich nicht überschätzen. Ich kenne gar nicht so viele Texte, aber wir können es gerne probieren.
Wir probieren das aus. Ja. Ich habe mal geguckt, was irgendwie heute, so 4. Februar klingt nach nichts, aber es ist ja dann doch viel irgendwie, was da irgendwie ist. Frank Zander hat heute Geburtstag, Alice Cooper, der Volksschauspieler Daniel Wiemer wird heute 53 schon.
Nein, krass.
53,
herzlichen Glückwunsch. Ja, großer Fan.
Ja. Glückwunsch. Abdel, wir sind jetzt schon fast am Ende.
Es war schön, es hat Spaß gemacht. Ja. Nicht.
Wir haben noch keinen. Wir haben noch keinen Titel, ne?
Ja, du hast noch lange nicht Feierabend, mein Freund. Heute bist du an der Reihe. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir machen ganz kurze Pause, damit Lutz brainstormen kann, wie er diese Folge nicht nennt. Und dann melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und Lutz ist am Start und der hat was für euch vorbereitet.
Ja, es war eine schwere Geburt des Titels unserer dritten Folge, nicht. Es soll den Titel tragen, Die letzte Ignoranz von Albtraumdeutung und dem bösen Wolf.
Bam.
Böse, weil bad. Weißt du, so bad.
Ich würde es anklicken, obwohl ich weiß, was da passiert. Fall. Ich würde es anklicken.
Und vielleicht sogar zweimal hören.
Unbedingt. Ja, liebe Freunde und Freundinnen, das war's von uns. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Das war nicht die aktuelle Folge mit Lutz Birkner.
Und Abdel Karim.
Danke sehr.
In der Technik, Falco Schulte. Und die nächste Folge nicht ist verfügbar ab Donnerstagnacht wieder. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und noch eine letzte Information in eigener Sache. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
Ich finde, das hat der Lutz richtig gut formuliert, muss ich echt sagen. Da kann ich mich nur hinzufügen.
Dich.